Lange war es ruhig im Carpador-U-Boot, doch nun geht es endlich weiter. Ich beantworte eure Pokémon-Fragen und die großen Unklarheiten der Pokémon-Welt. Es ist wieder Zeit für Miauts genau abgetaucht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miauts genau abgetaucht, dem ergründenden Pokémon-Podcast. In dieser Episode begeben wir uns passend zum Pokémon-Day heute zurück an die Anfänge des Franchise. Wir reisen zurück in die Generation 1, in die Zeit von Pokémon Rot und Blau. Die Kanto-Region birgt viele Geheimnisse, Mysterien und Unklarheiten. Und heute widmen wir uns einer Frage, die besonders die Kinder umtrieben hat, die mit der ersten Generation aufgewachsen sind. Heute gibt es das ja kaum noch, doch zur ersten Generation gehörte es zum Erlebnis eines neuen Pokémon-Spiels dazu, die Spielanleitung, die jedem Spiel beilag, ausführlich zu studieren. Eifrig blätterte man hin und her und stimmte sich regelrecht darauf ein, in das neue Abenteuer seines neuen Spiels einzutauchen und all diese interessanten Kreaturen und Charaktere kennenzulernen. Die Pokémon-Spielanleitungen waren ein wunderschönes Begleitobjekt, was auch vorab einen Einblick gewährte auf ganz bestimmte, signifikante Charaktere, die uns mit ihrer ganz besonderen Rolle im Spiel erwarten werden. Den Arenaleiter. Rocco, Misty, Major Bob, wir konnten uns einen ersten Einblick darin verschaffen, welche Herausforderungen auf uns warten. Doch neben dem mysteriösen achten Arenaleiter, der in der Anleitung noch namenlos und unkenntlich abgebildet wurde, gab es einen weiteren Charakter in dieser Auflistung, der ein sehr, sehr starkes Geheimnis mit sich brachte. Ein Charakter, der schon seit diesem ersten Auftritt zu den ersten richtig großen Retcons der Pokémon-Historie zählt. Arenaleiter Pyro, dessen Design hier in der Spielanleitung ganz anders war als der Pyro, den wir im Spiel antreffen konnten. Heute tauche ich mit euch in glühend heiße Lava und beantworte die Frage, warum der Feuer-Arenaleiter Pyro in der Spielanleitung der ersten Generation ein anderes Design hat als im dazugehörigen Spiel.
Du warst doch einverstanden, dass der Pokémon-Kampf auf dem Vulkan stattfindet. Und zu einem Vulkan gehört der Lavasee dazu.
Wenn wir uns diese beiden Abbildungen von Pyro einmal anschauen, stellen wir fest, dass sie unterschiedlicher nicht sein können. Also die Abbildung aus der Spielanleitung und die Abbildung aus dem Spiel selbst. Sein Auftreten in der Spielanleitung wirkt wie ein Soldat. Er hat ein Tarnfarben-Outfit und er hat eine mittelgut bewachsene Halbglatze mit braunem Haar. Der Pyro, den wir in den Spielen erleben, ist wiederum ein Forscher mit einer ganz regulären vollen Glatze, einem großen weißen Schnauzbart und einer markanten runden Sonnenbrille. Wenn man jetzt erstmal ganz plakativ an ein normales Redesign, an ein Neudesign eines Charakters denkt, dann ist das erstmal verständlich, denn Redesigns sind an sich erstmal nichts Ungewöhnliches und auch Pokémon hat bereits zu dieser Phase verschiedene Charaktere mit anderen neuen Designvarianten durchprobiert. Allerdings ist hier auffällig, dass diese beiden Charaktere visuell nahezu gar nichts gemeinsam haben. Ihr Gesicht ist jeweils komplett anders, das ganze Auftreten und auch der jeweilige berufliche Hintergrund als Forscher oder als Soldat. Es kommt also nicht von ungefähr, hier mehr zu vermuten als ein ganz gewöhnliches Redesign von Charakteren. Und außerdem gibt es da noch diese Kuriosität, dass innerhalb eines einzelnen kaufbaren Produktes diese Designänderungen auftreten und es nicht einen Wechsel braucht zwischen verschiedenen Spielen oder gar verschiedenen Spielgenerationen. Also dieser Widerspruch bündet sich in einem einzelnen Produkt. Wenn wir dieses eine Produkt verlassen, entdecken wir aber interessanterweise noch mehr Kuriositäten um diesen Fall.
Ich gratuliere dir, Ash. Ich ziehe meine Perücke vor dir.
In Pyros erstem Auftritt im Anime, in der Folge Der Rätselmeister, sehen wir einen Pyro, der visuell sehr dem gleicht, was uns die Spielanleitung gezeigt hat, nur ohne die militärische Kleidung. Und im Sammelkartenspiel wiederum bekamen wir ein Design von Pyro zu sehen, was eher zu seinem Auftritt im Spiel passte. Und als wäre das nicht schon verworren genug, geht es in der Episode Der Rätselmeister auch noch darum, dass sich Pyro kurzzeitig verkleidet und neben einer Langhaarperücke auch wiederum einen buschigen Schnauzer und eine runde Sonnenbrille trägt, die in ihrer Beschaffenheit wiederum sehr den Elementen aus dem anderen Pyro-Design gleichen. Man konnte also aus vielerlei Perspektive den Eindruck bekommen, dass der selbsternannte Rätselmeister selbst zu einem Rätsel wurde. Um unsere Antworten auf all das zu finden, müssen wir einen Blick auf den Zustand der Pokémon-Spiele zu ihrer späteren Entwicklungsphase werfen. Aus vielen Interviews und Aussagen aus erster Hand wissen wir, wie technisch limitiert die Spiele zur ersten Generation fertiggestellt wurden. Besonders Speicherplatz war hier eine sehr begrenzte Ressource und sorgte dafür, dass man viele Ideen, wie zum Beispiel weitere Pokémon neben den 151 bekannten, verworfen hatte. Pokémon Nummer 151, also Mew, schaffte es auch nur als kleines internes Easter Egg innerhalb des Entwicklerstudios Game Freak auf dem allerletzten freien Speicherplatz ins Spiel hinein. Über Glitches ist es beispielsweise nicht nur möglich, eine Begegnung mit diesem Mew in der roten und blauen Edition einzuleiten, sondern sogar auch zum Beispiel einen Kampf mit niemand Geringerem als Professor Eich, der ein komplettes Pokémon-Team besitzt und dadurch, dass er der stärkste Trainer des gesamten Spiels ist, womöglich auch in einer frühen Phase als Endboss von Pokémon Rot und Blau gedacht war. Nun gut, Spielinhalte wurden entfernt und umgeschrieben, soweit so normal, aber wo findet in diesem Prozess der Charakter Pyro statt? Wir müssen noch ein wenig genauer in die erste Generation hineinschauen. Und zwar so genau, dass wir die Datenebene betreten. In den Daten von Pokémon Rot und Blau gibt es eine Trainerklasse namens Chief. Also zu Deutsch so viel wie Leiter, Oberhaupt, Boss. Doch Leiter wovon? Diese Antwort finden wir wiederum in dem Namen dieser Trainerklasse in der japanischen Variante, denn dort heißt er ganz direkt Sylph Chief, der Leiter der Sylph Company. Diese Trainerklassen haben für die Pokémon-Spiele nur die Relevanz, in direkten Kämpfen mit Menschen, in Trainerkämpfen aufzutauchen. Das heißt, daraus können wir folgern, dass wohl an irgendeinem Punkt in der Entwicklung von Generation 1 geplant gewesen sein muss, die Ereignisse innerhalb des Team Rocket-Überfalls der Sylph Company anders stattfinden zu lassen und man selbst als Protagonist gegen den Chef der Sylph Company kämpfen sollte. Es ist vollkommen unklar, was hier genau die ursprüngliche Idee und Story gewesen wäre, die zu diesem Kampf geführt hätte. Jedoch hat das Entfernen des Sylph Chiefs aus den Daten des Spiels eine ganz signifikante Strahlkraft. Innerhalb des Codes der ersten Generation gibt es eine ganz bestimmte numerische Reihenfolge, eine Liste, in der sämtliche Pokémon- und Trainerklassen in chronologischer Reihenfolge gelistet sind, in der sie damals in das Spiel hineinprogrammiert wurden. In dieser Liste standen nicht nur die Namen der jeweiligen Trainer oder Pokémon, sondern es waren auch Informationen damit verknüpft, wie zum Beispiel die Sprites, also die kleinen Pixelgrafiken, die jeweils im Spiel zu diesem Charakter, zu dieser Figur angezeigt werden. Was die Trainer angeht, findet sich in dieser Liste ebenfalls noch eine weitere Auffälligkeit, und zwar eine gewisse Hackordnung, in der zuerst der Boss einer bestimmten Trainerklasse gelistet ist und nach ihm folgend die untergestellten zugehörigen Trainerklassen. Also beispielsweise wird Giovanni vor den Team Rocket-Rüpeln gelistet. Und der leere Slot des Sylph Chiefs steht in dieser Hackordnung, in dieser Reihenfolge, vor der Trainerklasse des Forschers. Wenn man versuchen sollte, über Glitches die Trainerklasse des Sylph Chiefs herauszufordern, wird der Sprite des Forschers angezeigt. Was total kurios ist, da sonst im Spiel kein einziger Fall existiert, in dem zwei verschiedene Trainerklassen sich den exakt selben Sprite teilen. Besonders dieser Umstand verbreitet ein gewisses Gefühl, als ob es eine absichtliche Entscheidung war, dem Sylph Chief den Sprite des Forschers zu geben, als ob hier irgendeine sehr rasche, aktive Entscheidung hintersteht. Auf jeden Fall haben wir diese Ausgangssituation, dass wir diesen ungenutzten Trainerklassen-Slot des Sylph Chiefs haben, der entgegen aller Regeln der Daten dieses Spiels den Sprite der Forscher-Trainerklasse hat. Und da stellt sich nahezu von selbst die Frage, was geschah mit dem Kampfsprite vom Sylph Chief? Und jetzt kommt der große Clou und unser alter Freund ins Spiel. Der Kampfsprite und somit das Design vom Sylph Chief wurde dem Arenaleiter Pyro gegeben. Ja, ihr habt richtig gehört, mit ziemlicher Sicherheit ist dieses Design, was wir kennen mit Brille und der Glatze, das ursprüngliche Design gewesen vom Chef der Sylph Company. Das passt auch von den restlichen Gegebenheiten. Die Ähnlichkeit zwischen Pyros Kampfsprite und den Kampfsprite des Forschers, welcher in der internen Datenliste als Trainerklasse im direkten Hierarchiesystem mit dem Sylph Chief funktionieren, ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings gibt es noch einen weiteren Indiz, der diese Annahme noch weiter untermauert. Neben den Kampfsprites, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, gibt es ja zu den jeweiligen Figuren auch sogenannte Overworld-Sprites, also diese grafischen Pixeldarstellungen von den kleinen Figuren in der begehbaren Überwelt des Spiels. Einen Overworld-Sprite des Sylph Chiefs können wir ja nach wie vor in seinem Büro bei der Sylph Company antreffen. Ein kleiner Mann in einem Anzug mit Glatze und einer Brille. Wenn wir uns einmal den Overworld-Sprite von Pyro wiederum in Rot und Blau anschauen, sehen wir, dass eine Figur verwendet wurde, die ganz genau wie die Artworks innerhalb der Spielanleitung nicht seinem Auftritt im Kampfgeschehen selbst entspricht. Und ironischerweise passt dieser Overworld-Sprite von Pyro, welcher einfach der Standard-Alte-Mann-Sprite ist, sogar ein klein wenig zu seinem Design aus der Spielanleitung. Wenige Jahre später erschien die gelbe Edition. Die letzte und finale Edition der ersten Generation von Pokémon. Mit ihr hielten viele Anspielungen an den Anime, der damals noch relativ neu war, Einzug in den Spielekosmos. Doch auch einige Optimierungen oder Anpassungen der Spielmechanik oder der Grafik. Und unter diesen Optimierungen und Anpassungen befand sich eine klitzekleine, aber bedeutungsstarke Änderung für Pyro. Die Entwickler passten die kleine Figur in der Overworld an, sein Overworld-Sprite. Sie gaben ihm den Sprite des Sylph Chiefs. Die Indizien, dass das Design, was wir inzwischen als das von Pyro kennen, eigentlich vom Sylph Chief stammt, sind mehr als eindeutig. Die Gründe, warum verschiedene Änderungen ganz generell stattgefunden haben, sind reine theoretische Mutmaßungen. Womöglich wurde der Kampf gegen den Sylph Chief und die damit verbundenen Story-Elemente aus der Story entfernt, da sie sich mit der Geschichte um Team Rocket gebissen hätten oder man, wie so oft in diesem Spiel, zu wenig Speicher hatte und gewisse Prioritäten anders verlagern musste. Was auch immer die Gründe dahinter waren, man hat durch den Wegfall dieses Kampfes gegen den Sylph Chief einen einzigartigen Sprite zur Verfügung gehabt, den man frei auf einen anderen Charakter setzen konnte. Dadurch, dass wir mit Major Bob bereits einen Arenaleiter haben, der das Militärthema bediente, kam man zu dem Entschluss, dass das ursprünglich militärische Design von Pyro eine gewisse Doppelung innerhalb der Reihe der Arenaleiter wäre und man ihm dann eher den gerade frei gewordenen, einzigartigen Sprite vom ehemaligen Sylph Chief geben könnte. Und all das vermutlich zu einem wahnsinnig späten Zeit in der Produktion der Spiele, sodass auf Kleinigkeiten wie passende Overworld-Designs kein großer Wert gelegt wurde oder man vor vollendeten Tatsachen stand, dass gewisse Artworks vom Charakter Pyro bereits gezeichnet wurden. Wie passt der Anime aber hier in das ganze Bild? Schließlich taucht das ursprüngliche Design von Pyro auch dort ebenfalls auf.
Ich ziehe meine Perücke vor dir.
Dadurch, dass die Produktion des Anime sehr früh in Auftrag gegeben wurde und hier sowohl das Design vom ursprünglichen Pyro genutzt wurde, als auch eben dieser Pyro innerhalb der Story verkleidet Elemente nutzt, die dem neuen Pyro entsprechen, kann man davon ausgehen, dass diese Diskrepanz im Design des Charakters dem Produktionsteam dieser Folge auf jeden Fall bewusst gewesen sein muss. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit haben sie direkt zu Beginn sämtliche frühe Zeichnungen und Spiele-Artworks der Welt, der Arenaleiter, der Gegner und so weiter für die Produktion des Anime erhalten, in denen ebenfalls diese frühen Zeichnungen vom Charakter Pyro waren. Aus Interviews mit dem Pokémon-Schöpfer Satoshi Tajiri geht hervor, dass ihm besonders wichtig war, dass die Leute, die den damaligen Anime produzieren sollten, ebenfalls auch die Spiele gespielt haben. Auf Basis dessen ist es vielleicht sogar vorstellbar, dass das Produktionsteam selbst ohne Infos von Game Freak auf den Umstand aufmerksam geworden ist, dass der Charakter, gegen den sie auf der Zinnoberinsel kämpfen, ganz anders aussieht als der Charakter, dessen Zeichnungen sie erhalten haben. Doch so schwammig all diese genauen, womöglichen Hintergrundgeschichten sein mögen, so sicher ist es auf der anderen Seite aber auch, dass die Geschichte von Pyro ganz unmittelbar und direkt mit der Geschichte vom Sylph Chief, die eigentliche Geschichte eines etwas anders geplanten Charakterdesigns, erzählt. Ich hoffe sehr, diese Folge von Miauz genau abgetaucht hat euch gefallen. Falls ihr selbst Fragen habt für dieses Format, die ich euch beantworten soll, schreibt sie gerne an abgetaucht@miauzgenau.de als Mail und habt etwas Nachsicht, dass die Folgen in diesem Format hier nicht so häufig erscheinen wie im regulären Miauz genau Podcast. Denn wie ihr gemerkt habt, ist das Ganze hier schon wahnsinnig rechercheintensiv. In jedem Fall bin ich schon sehr gespannt, welche Fragen uns hier im Carpador U-Boot das nächste Mal erwarten werden. Für diese Folge verabschiede ich mich aber erstmal. Vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge Miauz genau abgetaucht oder drüben im regulären Miauz genau Podcast. Ihr Lieben, bis dahin und gehabt euch wohl.